Der angeblich genehmigte Verkauf von 200 Leopard-Kampfpanzern an Saudi-Arabien erhitzt weiter die Gemüter. Radio Dreieckland hat hierzu bereits in den vergangenen Tagen mehrfach berichtet. Und am Telefon, live im Mittagsmagazin, freuen wir uns nun, Gernot Erler begrüßen zu dürfen. Gernot Erler sitzt für die SPD im Wahlkreis Freiburg seit 1987 im Bundestag und ist derzeit stellvertretender Fraktionsvorsitzender für den Bereich Außen-, Sicherheits-, Entwicklungs- und Menschenrechte. Rechtspolitik. Guten Tag, Herr Erler.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Herr Erler, heute werden im Bundestag noch verschiedene Anträge der Opposition hierzu abgestimmt, unter anderem der Linksfraktion, die in einer namentlichen Abstimmung möchte, dass man die Abgeordneten Stellung beziehen müssen, wie sie denn zu diesem angeblichen Verkauf stehen. Was ist denn Ihre Meinung zu diesen heutigen Anträgen?
Ja, üblicherweise wird es von den verschiedenen Fraktionen eigene Anträge geben. Die SPD geht auch unter dem Titel Keine Rüstungsgüter in Spannungsgebiete für die Einhaltung einer restriktiven Rüstungsexportpolitik mit einem eigenen Antrag da rein. Und dann wird das übliche Verfahren sein, dass eben die Fraktionen für ihre eigenen Anträge stimmen.
Das heißt, es wird dann aber auch für keinen der Anträge eine Mehrheit geben?
Davon kann man ausgehen.
Was ist denn so verwerflich an dem wahrscheinlichen Deal zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Saudi-Arabien zum Verkauf von 200 Kampfpanzern aus Ihrer Sicht?
Also einmal verstößt es eindeutig gegen die politischen Richtlinien für den Rüstungsexport, die seit 2000 für die Bundesregierung gelten und die bisher im Wesentlichen auch eingehalten worden sind. Aber das ist natürlich ein eklatanter Verstoß hier, wenn in ein Spannungsgebiet und das der Nahe Osten und jetzt nach der arabischen Erhebung der ganze Maghreb natürlich eine Region von extremen politischen Spannungen ist, das kann niemand bestreiten, hier eine so große Menge von Panzern geliefert wird. Das ist ein eklatanter Verstoß. Und zweitens kommt natürlich dazu, dass vor wenigen Wochen erst von Saudi-Arabien eine andere arabische Erhebung, nämlich in Bahrain, mit Waffengewalt, unter anderem auch mit gepanzerten Fahrzeugen unterdrückt worden ist, zeigt, dass das im Grunde genommen dem Prinzip der Bundesregierung, diese arabische Erhebung zu unterstützen, geradezu konterkariert wird, was also wirklich grotesk von der Wirkung her ist. Und insofern gibt es zwei sehr gute Gründe zu sagen, das ist erklärungsbedürftig, aber die Bundesregierung schweigt und verweigert jede Auskunft darüber, wie sie denn auf die Idee gekommen ist, diesen Antrag, der schon zum ersten Mal 1983 gestellt worden ist und also auch von früheren CDU-geleiteten Regierungen abgelehnt worden ist, jetzt plötzlich bewilligt wurde.
Können Sie vielleicht den Hörerinnen und Hörern von Radio Dreieckland noch mal kurz erläutern, wo genau und wie solche Entscheidungen denn gefällt werden? Denn im Bundestag ist es ja offensichtlich nicht.
Nein, dazu gibt es den sogenannten Bundessicherheitsrat. Der Bundessicherheitsrat besteht aus den Vertretern von 7 verschiedenen Ministerien und des Kanzleramtes. Also da gibt es praktisch, wenn man so will, 8 Stimmen. Und das ist also das Außenministerium, Finanzministerium, Innenministerium, Justizministerium, Verteidigungsministerium, Wirtschaftsministerium und Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit plus eben das Kanzleramt. Und in diesem Bundessicherheitsrat, der geheim tagt, werden also Anfragen über Waffenexporte behandelt und entschieden. Das Ganze kommt dann erst später an das Licht der Öffentlichkeit, weil eben auch seit der rot-grünen Zeit es die Pflicht gibt, der Bundesregierung einen jährlichen Rüstungsexportbericht vorzulegen, damit man überhaupt eine Chance hat, mal solche Dinge auch zu diskutieren.
Ja. Sie waren ja selbst im Außenministerium tätig als Staatssekretär. Von 2005 bis 2009 haben Sie in dieser Funktion selbst an solchen Sitzungen teilgenommen?
Nein, das macht in der Regel weder ein Staatsminister noch jemand, also das macht in der Regel der Minister selber oder eben ein Vertreter des Ministers, aber ich selbst habe da nicht teilgenommen.
Kommen wir vielleicht nochmal zu diesen Berichten, die Sie gerade auch angesprochen haben und der Kritik, die ja jetzt von Ihrer Person auch schon gegenüber anderen Medien, aber auch von der SPD-Fraktion geäußert worden ist. Muss man das zugleich auch als Eingeständnis eigener Fehler in den vergangenen Jahren deuten? Ich habe mir nämlich diese Rüstungsexportberichte mal angeschaut und allein von 2009, zwischen 2009 und 2005 sind Rüstungsgüter im Wert von etwa 400 Millionen Euro an Saudi-Arabien geliefert worden.
Naja, also erstens ist das ja zum Teil schon eine Antwort auf Ihre Frage, weil wenn in einem so großen Zeitraum eine solche Summe zustande kommt, dann ist das natürlich schon auffällig, wenn wir jetzt plötzlich von einem Waffendeal in einem Einzelfall von mindestens 1,7 Milliarden Euro sprechen, dann ist natürlich das nochmal eine ganz andere Dimension. Und außerdem, natürlich muss es Abwägungen geben darüber, welche Waffen lieferbar sind oder nicht. Es gibt natürlich zum Beispiel, sage ich mal, Flugabwehrgerät oder ähnliches, was mehrfach nach Saudi-Arabien geschickt worden ist, wo man schlecht sagen kann, das ist einsetzbar erstens nach innen in einem Land, das schwerste Menschenrechtsverletzungen auch sich zu Schulden kommen lässt. Oder das ist unter Umständen sogar ein Beitrag zur Stabilität in der Region, weil es Angriffsmöglichkeiten verhindert. Also da muss man natürlich im Einzelfall abwägen und da schließe ich nicht aus, dass man auch dann im Einzelfall einmal dazu kommen kann zu sagen, okay, das ist ein Spannungsgebiet, aber in diesem Fall ist eine Rüstungslieferung unter Umständen auch ein Beitrag zur Stabilität in der Region. Das ist ja auch zum Teil angedeutet worden jetzt von Unionssprechern, aber eben nicht in offizieller Art, sondern die sagen, insgesamt würde das jetzt auch der Fall sein.
Aber Herr Aller, bleiben wir vielleicht mal kurz bei dieser Einzelfallabwägung. Flugabwehrraketen sind die eine Sache. Wesentliche Lieferungen in den vergangenen Jahren waren aber vor allem Maschinengewehre, Maschinenpistolen, Granaten, Munition. Also alles Waffen, die durchaus beispielsweise jetzt auch in Bahrain, aber auch zur Unterdrückung der eigenen Bevölkerung durchaus geeignet erscheinen.
Ja, ich schließe auch nicht aus, dass man in der Nachbetrachtung von der Genehmigungspraxis der letzten Jahre auch zu einer kritischen Position kommt. Aber ich glaube schon, dass es nochmal einen Unterschied in der Eindeutigkeit des Verstoßes gegen die politischen Richtlinien für den Rüstungsexport gibt, wenn man das im Einzelnen anguckt. Natürlich muss man auch bedenken, dass das ganze letzte Jahrzehnt unter diesem Stichwort Netzwerkterrorismus und Al-Qaida stand und es gibt auch in der gesamten arabisch-maghrebinischen Region verschiedene terroristische Aktivitäten. Das haben natürlich auch die Länder, die an Rüstungsgütern interessiert waren, ins Feld gebracht und haben sozusagen den Westen dann an der Entschlossenheit gepackt, dort auch zu helfen im Kampf gegen den Terrorismus. Mhm. Das schließe ich gar nicht aus, dass solche Argumente dann da kommen würden, wenn man da nachfragt. Aber so eindeutig wie in diesem Fall jetzt mit den Panzern ist mir also kein Fall bekannt aus der Vergangenheit, dass es sich um einen Verstoß gegen die politischen Richtlinien für den Rüstungsexport handelt.
Das heißt also generell würden Sie auch Rüstungsexporte in Länder wie Saudi-Arabien oder ja auch zuvor Länder wie Libyen oder die Tunesien oder die Ägypten nicht generell ausschließen wollen, nur jetzt dieser konkrete Fall der Panzer stört Sie besonders?
Ja, also ich meine, ich war zufällig selber mit Claudia Roth damals beschäftigt mit der Erarbeitung von diesen politischen Grundsätzen für den Rüstungsexport. Mhm. Und deswegen verweise ich natürlich immer gerne auch auf den Text. Und da heißt es also, im Grunde genommen gibt es eine Reihe von Ländern, NATO-Mitglieder, EU-Mitglieder oder der NATO gleichgestellte Mitglieder, bei dem Rüstungsexporte grundsätzlich genehmigungsfähig sind. Aber dann gibt es eben andere Ländergruppen, dazu gehört natürlich Saudi-Arabien, wo man grundsätzlich restriktiv mit Anfragen umgehen muss. Und dann müssen besondere außen- und sicherheitspolitische Gründe vorliegen, was die Interessenlage Deutschlands angeht, um überhaupt eine solche Zustimmung zu legitimieren. Das heißt also grundsätzlich restriktiv und nur im Ausnahmefall soll an solche Länder Rüstungsgüter geliefert werden. Und insofern ist also ganz klar, dass hier eine Argumentationspflicht dann auch vorliegt. Was sind denn jetzt unsere Interessen, die dazu führen, dass da Panzer geliefert werden sollen, auch noch in so einer großen Zahl und ausgerechnet in diesem zeitlichen Kontext mit dem mit der Mission in Bahrain, mit also praktisch der Intervention in Bahrain. Das ist die Lage hier. Also es geht schon darum, dass man auch auf diese Richtlinien hinweist, dass es grundsätzlich restriktiv sein muss und dass besondere Vorgänge vorliegen müssen, beziehungsweise besondere Gründe vorliegen müssen, dass man da sich für ein Ja entscheiden kann.
Diese Richtlinien, auf die haben auch mehrere grüne Abgeordnete teilweise schon bei uns in Interviews verwiesen. Dann möchte ich aber trotzdem nochmal nachfragen. Die Rüstungsexporte aus Deutschland sind insgesamt gestiegen. Deutschland belegt mittlerweile den 3. Rang in der weltweiten Statistik. Allzu restriktiv scheinen die ja nicht zu sein, wenn auch unter Rot-Grün und unter der Großen Koalition der Anteil an den Rüstungsexporten stetig gestiegen ist. Wie können Sie das dann erklären, wenn diese Richtlinien tatsächlich funktionieren, die an denen Sie ja mitgearbeitet haben?
Ja, also ich kann jetzt nicht hier belegen, dass grundsätzlich immer nach den Richtlinien gehandelt worden ist. Nicht? Es kann nur sagen, es gibt die Richtlinien und es gibt jederzeit die Möglichkeit, die Richtlinien an jedes einzelne Projekt auch nachträglich zu richten, durch die Rüstungsexportberichte ist das möglich, das auch nachträglich zu überprüfen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Dann habe ich darauf verwiesen, dass eben eine größere Staatengruppe, nämlich die NATO- und EU-Staaten, und die Zahl der Staaten ist ja gewachsen auch in den letzten Jahren, grundsätzlich sozusagen Exporte genehmigungsfähig sein sollten an die eigenen Bündnispartner, obwohl es da zum Beispiel auch fragwürdige Dinge gibt, die dann auch beraten werden müssen. Ich erinnere nur, dass in der rot-grünen Zeit zum Beispiel Exporte in die Türkei, die ja ein NATO-Mitglied ist, aber wegen der damals noch bestehenden Situation in den Kurdengebieten durchaus umstritten war und ein heiß umkämpftes Thema gewesen ist. Also auch da gibt es nicht den grundsätzlichen Ausschluss von kritischen Diskussionen über Waffenlieferungen. Aber wir haben heute praktisch eine 50-prozentige Anteil der NATO- und EU-gleichgestellten Länder an den deutschen Rüstungsexporten. Und wir haben eben diese besondere Situation nach, sage ich mal, 9/11, nach dem 11. September 2001, wo viele Länder, die eben auch nicht NATO-Mitglieder sind, gegenüber Deutschland, gegenüber anderen potenziellen Lieferern von Rüstungsgütern argumentiert haben, dass sie Ausrüstung brauchen für den Kampf gegen den Terrorismus. Das ist ein Versuch auch mitzuerklären, warum insgesamt Waffenlieferungen eher angestiegen sind als zurückgegangen sind, auch der deutsche Anteil hier gestiegen ist.
Herr Erler, ich hätte abschließend noch eine Frage. Die Woche hatten wir im Interview Jan van Aken von der Linkspartei, der sich sehr stark geärgert hatte über diesen wahrscheinlichen Beschluss des Sicherheitsrates und hat gesagt, den Mitgliedern, die an diesen Bescheidungen beteiligt seien, würde Blut an den Händen kleben, denn diese Waffen würden über kurz oder lang auch gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden. Eine Aussage, die Sie so unterschreiben würden?
Naja, jeder ist selber frei, seine Formulierungen zu wählen. Ich sage mal, die Bundesregierung verstrickt sich in komplette und schwer erklärliche Widersprüche, wenn sie auf der einen Seite Herrn Westerwelle auf den Tahrirplatz in Kairo stellt und der sich lautstark für die Aufständischen dort ausspricht und auf der anderen Seite ein Nachbarland hier mit Panzern, die auch in der Lage sind, in Demonstrationen einzugreifen und Barrikaden wegzuräumen, liefert, das nachweislich sich gegen die arabische Erhebung wendet und dies mit dem Einsatz in Bahrain schon gezeigt hat. Das ist erklärungsbedürftig, das ist nicht zustimmungsfähig, das war ein Fehler und ich verlange eine Korrektur von dieser Entscheidung.
Vielleicht noch ganz kurz als abschließende Frage, muss der Sicherheitsrat oder sollten solche Beschlüsse, wie es ja aus verschiedenen Fraktionen gefordert wurde von verschiedenen Abgeordneten, sollten solche Beschlüsse früher öffentlich gemacht werden, Ihrer Meinung nach?
Ja, es ist interessant, dass also meine Fraktion, die Sozialdemokraten, schon vor einigen Wochen einen Antrag hier eingebracht haben, die im Grunde genommen das Verfahren transparenter machen soll. Wir sind also schon vorher, vor diesem eklatanten Fall, darauf aufmerksam geworden, dass das nicht mehr stimmig ist und dass immer häufiger fragwürdige Entscheidungen getroffen werden. Insofern wollen wir die Rolle des Parlaments bei der Kontrolle der Entscheidungen des Bundessicherheitsrates verstärken. Und dieser Ruf ist natürlich jetzt nach diesem Fall nochmal lauter geworden. Also heute ist das auch ein Teil unseres Antrags, den wir eingebracht haben, hier die Rolle des Bundestages durch eine höhere Transparenz und eine frühere Möglichkeit zum Eingreifen zu stärken.
Das sagt Gernot Erler, der für den Wahlkreis Freiburg für die SPD seit 24 Jahren im Bundestag sitzt, zu der derzeitigen hitzigen Debatte über den angeblich geplanten Verkauf von 200 Leopard-Kampfpanzern von Deutschland an Saudi-Arabien. Herr Erler, vielen Dank für diese Informationen.
Ich danke Ihnen.